Welcher Hintergrund hat Sie denn dazu gebracht, sich mit den Themen Ökologie und Musik zusammen auseinanderzusetzen? Was ist denn Ihr Bezug dazu?
Ja gut, ich bin Musiker, ich bin Singer-Songwriter, das heißt, dass es Musik meine Wahl ist als künstlerisches Ausdrucksmittel, liegt auf der Hand. Und dazu kommt, dass ich, bevor ich Musiker werden wollte, Biobauer werden wollte. Das heißt, ich stamme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und habe dazu natürlich biografischen starken Bezug. Und es gibt eben so ein, zwei, drei Themen, die mir besonders auf den Nägeln brennen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Mikroplastikverseuchung.
Also kamen Sie dann primär über die Landwirtschaft dann mit dem Thema und auch mit dem Thema der Single in Berührung?
Ja, genau. Das kam tatsächlich über meinen biografischen Bezug, dass ich natürlich eine große Aufmerksamkeit dafür habe. Dazu kommt, dass ich in der Pfalz lebe, was ja so eine Art Gemüsegarten ist mit Status eines Bundeslandes. Und das heißt, um meine den Ort, in dem ich wohne, herum ist alles bedeckt mit Ackerfolie, sage ich jetzt mal, und Gemüsefeldern, die mit Folie zugekleistert sind. Und daher kenne ich das quasi aus eigener Anschauung, aus unmittelbarer Nähe und sehe da auch die Probleme, die damit zusammenhängen. Das heißt, in dem Song wird ja beschrieben, dass dann die Fetzen von der Folie in den Bäumen hängen. Und das ist natürlich wirklich so nach Stürmen. Das ist also nicht mal erfunden, das ist mehr oder weniger journalistisch.
Wann war Ihnen denn dann klar, es geht jetzt ja um eigentlich ein wissenschaftliches, ein ökologisches Thema. Hier ist Musik die richtige Form, das richtige Mittel, das zu verbreiten und dieses Anliegen, diese Botschaft weiterzutragen. Wie kamen Sie da drauf?
Also das Thema wurmte mich schon seit vielen Jahren und ich bin ja nicht derjenige, der dieses Thema erfunden hat. Das ist auch immer wieder in den Medien, auch in aller Deutlichkeit. Aber es wird eigentlich nicht wirklich aufgegriffen von der Politik. Und es war zuletzt in der Phase, als Julia Klöckner Landwirtschaftsministerin war, in der es auch einmal kurz durch die Medien ging. Ich habe das dann auch noch mal wahrgenommen und es hat mich aber sehr geärgert. Und ich weiß natürlich als Künstler, dass es nicht ausreicht, die Zeitung runterzusingen, wie das vielleicht in den 70er Jahren bei den Liedermachern so war, sondern dass Kunst die Menschen immer berühren muss. Und also habe ich mir überlegt, darüber nachgedacht, wie ich dieses Thema drehen könnte, sodass es als Lied auch funktioniert. Eben, dass es eben nicht in irgendeiner Weise so moralisch daherkommt und sagt, oh, ihr blöden Menschen, hört auf, Plastik auf den Acker zu machen. Das ist schlecht. Ne? Das will sich ja keiner anhören, das ist ja furchtbar. Ne? Dann kann ich auch die Zeitung lesen oder auf eine Demo gehen. Okay. Sondern die Idee war, die Perspektive zu verändern und was ich in dem Song gemacht habe und zu sagen, ich bin das Mikroplastik. Ich bin erstmal so eine Plastikplane, aus der dann das Mikroplastik entsteht auch, als Abrieb oder Zersetzungsprodukt. Und ich benehme mich jetzt einfach mal so wie ein verschmähter Liebhaber, der einfach so stalkermäßig die Angebetete nicht gehen lassen will oder ihr nicht von der Seite weichen will. Und das ist so die Grundidee des Liedes. Das heißt, ich bin einfach ein anhängliches Relikt aus der Vergangenheit und das aber sagt, du wirst mich nicht los. Und dadurch wird es natürlich ein bisschen lustig. Das heißt, es ist ein bisschen gruselig, lustig vom Ansatzpunkt. Und der Refrain, den habe ich dann eben so natürlich gestaltet, dass der auch funktionieren würde für einen Song, der einfach wirklich ein Beziehungslied ist. Und dadurch kriegt es etwas natürlich Universelles, Allgemeingültigeres und funktioniert einfach über den Song, über die Musik auch. Das war so die Idee.
Wir hören uns den Song ja auch gleich an und vorher wollte ich nochmal konkreter fragen, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann sich auch selbst ein Bild machen können oder selbst zuhören können. Sie haben jetzt schon das so angedeutet, dass die Single durchaus auch musikalisch, ja auch locker und lustig und fröhlich daherkommt an manchen Stellen. Wann war Ihnen das denn klar, dass das nicht der richtige Weg sein kann, so ein auch ernstes Thema und was uns auch alle angeht, jetzt nicht traurig oder mahnend irgendwie rüberzubringen, sondern dass es auch so aufgelockerte Elemente irgendwie dafür braucht?
Das war mir von Anfang an klar, dass ich das versuche zu vermeiden. Ne? Denn am Ende bin ich ja Unterhaltungskünstler, wobei ich Unterhaltung als etwas Elementares empfinde. Mein alter Liedermacherlehrer Christoph Stählin sagte immer, Unterhaltung, das kommt von dem Stillen des Säuglings. Man hält ihn sich unter. Das heißt, die Unterhaltung, das ist unsere Muttermilch. Ja, das heißt, die muss schon was Substanzielles bieten, sonst ist das schlecht. Und wenn die Unterhaltung nur aus Chips und Popcorn besteht, dann sehen die Menschen so aus, wie sie aussehen. Insofern Unterhaltung nicht falsch verstanden, aber sie soll trotzdem Spaß machen, auch den Geist ansprechen und nicht nur moralinsauer daherkommen, da habe ich selbst überhaupt keine Lust dazu. Und ich habe einfach darüber nachgedacht, wie ich das ganze Ding wenden kann. Und dann erschien mir das Thema, also die Idee, es auf eine Beziehungsgeschichte zu heben, also in eine Beziehungsgeschichte zu verwandeln, als das schlüssige Ding. Und sobald ich das hatte, war es relativ einfach. Wobei ich muss sagen, sobald wir das hatten, denn den Song habe ich zusammengeschrieben mit einem Freund, einem Liedermacher aus Köln, ein jüngerer Kollege Luis Schwamm. Wir haben den zusammengeschrieben, den Song. Und das ging dann relativ flott von der Hand sozusagen. Und das wurde in der Produktion dann relativ schmissig, sage ich mal, mit schönen Klavierarrangements und Orchester. Das, was man da hört, ist ein Orchester, das sind keine Keyboards. Und das heißt, es schmeichelt sich ein und unterfliegt so ein bisschen die das Wahrnehmungsradar. Und genauso ist es ja auch mit dem Kunststoff, mit dem Mikroplastik. Der fällt erstmal gar nicht auf und schleicht sich so ein ins Leben. Und die künstlerische Idee bei dem Song war eigentlich genau das in Musik abzubilden, dass die sich so einschleicht und so einschmeichelt sozusagen und plötzlich da ist und ihre Wirkung entfaltet.
Das Ganze wird dann mit dem Musikvideo auch nochmal unterstrichen, das Sie gerade schon in Auszügen so ein bisschen beschrieben haben. Vielleicht können wir da nochmal genauer reingehen. Ich kann es auch sehr empfehlen, wirklich das auch dazu anzuschauen. Können Sie vielleicht vorab nochmal den Ablauf und der Gedanke, der so dahinter steckt, die Botschaft, wie das ausgedrückt wird, zusammenfassen?
Ja, es ist eigentlich ein schauriges Video, das Thema einfach absolut schaurig ist, aber gleichzeitig lustig. Das heißt, ein lustig-schauriges Video. Auch hier habe ich versucht, einfach diesen Grenzgang zu machen, dass es eben nicht zu moralinsauer ist, aber gleichzeitig total klar. Und ich glaube, dieses Video ist sehr drastisch in seinen Bildern. Das heißt, ich spiele ein Stück Acapulco, was durch die Gegend geistert und halb wahnsinnig, halb sehnsüchtig aus der Wäsche guckt. Und das Video zeigt dann einfach noch Bilder, erstmal von der Situation, wie das eben ist bei uns im Land, von Kunststoff generell, was das für ein Problem ist, nicht nur bei uns im Land, sondern auch im Meer und in den Flüssen und auf der ganzen Welt. Und es deutet natürlich an, wie es auf uns zurückkommt, nämlich in Form der Nahrungsmittel, konkret im Gemüse, aber in der ganz gesamten Nahrungskette, auch im Fleisch und so weiter. Das heißt, mir geht es einfach darum, klarzumachen, es ist unentrinnbar und es ist, wenn man das Video sieht, da gibt es natürlich Situationen, die heftig sind, da taucht ein kleines Baby auf und wo klar wird, ach, unsere Kinder, das Liebste, was wir haben, die sind auch betroffen. Wir liefern die dem auch aus. Muss man sich aber klar machen. Und wenn man seine Kinder liebt, kann man das eigentlich nicht tun. Wir tun es trotzdem. Was heißt das? Das heißt, es stellt einfach ernsthafte Fragen, aber auf eine auch ein bisschen humorig, schaurige Art und Weise. Und dadurch unterhält es eben auch. Und ich stelle fest, dass die Leute das Video ansehen und die es ansehen, sehen es ganz an. Das freut mich.
Das Video stellt also auch immer wieder Bezüge her, auch direkt zum wissenschaftlichen Hintergrund, ja, gerade aus der Landwirtschaft. Und als erste Frage des zweiten Parts würde mich dann interessieren, wie Sie sich denn selbst sehen beim Entstehungsprozess dieser Single. Also wie viel sind Sie wissenschaftlich unterwegs von der Perspektive und wie viel Liedermacher? Wie ist das so, das Verhältnis, wie Sie das hier einfließen lassen?
Ich selbst bin ja kein Wissenschaftler im Sinne von, dass ich Agraringenieur bin. Das wollte ich mal zwar werden und habe mich damit auch auseinandergesetzt, aber ich bin dann am Ende ja doch dann Künstler geworden, ne? Aber ich habe mich halt in das Thema natürlich eingelesen und mich damit beschäftigt und mich gefragt, was man da tun kann. Faktisch ist es so, dass es, um es mal ganz konkret zu machen bei dem Thema Ackerfolie, es ist ja eine Forderung des Marktes, dass das Gemüse früher reif wird, gleichmäßig reif wird, schneller reif wird, damit das besser in die kommerziellen Vermarktungsstrukturen passt, wie wir die so haben, die ja wahnsinnig erbarmungslos sind. Das heißt, es gibt dann eine zentrale Großmärkte und die sagen dann, bring mir morgen 100 Paletten Radieschen. Wenn du die nicht bringst, dann kriegst du von mir kein Geld oder ich nehme es einfach von jemand anderem. Und dann müssen die einfach sofort vom Acker und in den Großmarkt. Das heißt, die Landwirte stehen unter einem wahnsinnigen Druck. Sie sind selbst nur ein Rädchen in diesem Marktgetriebe, das wir selbst natürlich durch unsere Konsumgewohnheiten auch legitimieren und antreiben, indem wir im Supermarkt dann alles liegen lassen, was nicht genau schön und rund und makellos ist. Und das wird dann weggeworfen und das bedeutet, es ist ein Verlust für den Markt. Also kaufen sie nur noch das und also wird nur noch das vom Großmarkt abgenommen und also kann der Bauer nur das abliefern. Das heißt, wir selbst treiben das natürlich an. Man kann da nicht einfach auf die Bauern zeigen, aber es gibt ja Marktspielregeln. Und bei der Ackerfolie ist es einfach so, dass es da keine verbindlichen Vorschriften gibt, an die man sich da halten muss. Das heißt, es gibt sehr billige Ackerfolie, die dann zum Beispiel aus, wie ich mir habe sagen lassen, aus China kommt, die einfach natürlich vielleicht die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel kostet von anderer Folie, die dann nicht so gut geschützt ist gegen das Ausgleichen, gegen die Zersetzung durch UV-Strahlen oder eben die Verwitterung. Und vor allem nicht gegen das Ausschwemmen. Das ist ein großes Problem. Es sind Weichmacher, Phthalate in der Folie drin. Die werden vom Regen ausgeschwemmt, gerade wenn die Oberfläche natürlich durch die Witterung, durch die Sonneneinstrahlung angegriffen ist, geht es dann immer schneller. Und die gehen dann in den Boden rein. Das heißt, es sind verschiedene Aspekte daran, die giftig sind und einfach in die Nahrungsmittel in die Kette gehen. Das ist einerseits eben diese Weichmacher, die dann wirklich ins Gemüse gehen und dann in Form von Zucchini wieder zurückkommen. Und natürlich die Kunststoffpartikel selbst, die dann auch in die Nahrungskette gelangen, über Pflanzen, über Tiere, über Nutztiere und so weiter und so fort. Und das führt natürlich dazu, dass die Ackerflächen wahnsinnig belastet sind. Da ist Kunststoff natürlich eines der großen Probleme. Es gibt ja noch andere, aber das ist halt das Problem, dem ich mich halt mit dem Song widmen wollte.
Wie sehen Sie denn angesichts Ihres Herzensthemas auf die politische Lage momentan, auf politische Ansatzpunkte? Sehen Sie da, dass sich was bewegt oder sehen Sie da eher mit Sorge drauf?
Ich sehe, dass sich was bewegt, aber ich möchte mal so sagen, ich sehe so, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, ne? Das heißt, dass wir in einer Generation leben, die es in der Hand hat, noch etwas zu verändern, das ist, glaube ich, allen klar mittlerweile, auch den Konservativen. Und insofern ist das erstmal gut, das ist Konsens. Es ist Konsens, dass es eine gute Idee ist, dass wir nicht als Land beispielsweise hunderte Milliarden Euro exportieren, um fossile Rohstoffe zu importieren und uns sie zu verbrennen, während die Möglichkeiten der Energieerzeugung im Land einfach nicht ausgeschöpft sind. Das ist gut, das passiert. Es dauert natürlich alles sehr lang, weil die Gesellschaft komplex ist Und ich wünsche mir da tatsächlich weniger Angst der Regierenden vor der nicht stattfindenden Wiederwahl. Das ist einfach so das Thema, wenn man sich das anguckt bei der Koalition jetzt natürlich. Da gibt es verschiedene Kräfte und man hat immer das Gefühl, es wird da Klientelpolitik betrieben vom einen oder anderen, der da bremst. Ich meine, wir wissen alle, wir brauchen die Verkehrswende. Jetzt leiden wir alle drunter, dass die Bahn eigentlich eine große Rolle spielen soll. Und jetzt plötzlich stellen wir fest, dass in den 90ern, den Nullerjahren, als ein gewisser Herr Medorn die Idee hatte, den volkseigenen Betrieb Bahn an die Börse zu bringen und einfach aufgehört hat, in die Schiene zu investieren, in den Erhalt. Das Strukturkapital, was wir hatten in Deutschland in Form einer Infrastruktur, die funktioniert hat, zugrunde gewirtschaftet wurde, sodass wir jetzt vor einem Scherbenhaufen stehen und der Infrastrukturchef der Bahn gerade neulich sagen musste, es wird vermutlich bis 2070 dauern, bis Deutschland den Deutschlandtakt auf der Bahn durchführen kann. Also das ist natürlich ein Desaster. Und das ist die Folge von politischen Entscheidungen, die einfach grundlegend falsch waren in dem McKinsey-Jahrzehnt, 90er Jahre beziehungsweise Nuller Jahre, als nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, dem vermeintlichen, einfach beschlossen wurde, dass wir alle Resilienzen nicht mehr leisten können. Das heißt, alles, was Infrastruktur ist, alles, was Redundanz ist, alles, was Erhaltungswirtschaft ist oder Erhaltungsleistung, dazu gehört zum Beispiel Gesundheit, Gesundheitssystem ist kaputt, Ausbildung bzw. Bildung, generell Schulen, dazu brauche ich nichts zu sagen, das Schulsystem steht vor dem Ruin. Die Rente, die Bahn, auch die Bundeswehr, wo man hinguckt, wurde Deutschland zu Tode gespart, weil einfach die Bedeutung von Resilienz und von Strukturkapital nicht verstanden wurde. Und ich wünsche mir von der Politik, dass das als Primat verstanden wird, als Auftrag der kommenden Generation. Und da sehe ich schon, da muss noch viel passieren. Da traut sich keiner einfach zu sagen, was Masse ist. Dass wir natürlich heute für unseren Wohlstand etwas runter müssen, um das wieder gut zu machen, was wir einfach in den vergangenen Jahrzehnten bereits verfrühstückt haben. Und das trifft auch die aktuelle Rentnergeneration, für die gesamte Corona-Politik gemacht wurde, damit sie möglichst schnell wieder, ich sag mal, mit dem Traumschiff über die Weltmeere schippern können, ne? Um mal gleich die große Kelle auszupacken. Das heißt, auch da wurde Klientelpolitik betrieben, denn Kinder gehen nicht wählen. Das war irgendwann die Kinder, die gekniffen in der Pandemie. Und das ist so symptomatisch. Und das ärgert mich natürlich als politischer Mensch. Und ich wünsche mir, dass hier ein Umdenken stattfindet im Sinne einer politischen Nachhaltigkeit, einer Folgeabschätzung. Und ich sage, was bedeutet es, wenn ich nicht mehr in die Schiene investiere, wenn ich 30.000 Gleisarbeiter rauswerfe, was passiert ist, einfach in den Nullerjahren und in den 90er Jahren. Ja, da haben wir keine Gleisarbeiter mehr. Wir sind die Gleise kaputt. Völlig überraschend. Das sind einfach Dinge, die kein Wunder sind, aber es wundert mich, dass es die Verantwortlichen nicht gesehen haben oder nicht wahrhaben wollten. Oder dachten, vielleicht ist mir egal, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Bei dem kleinen Blick zurück gerade, da kam mir nochmal der Gedanke, auch um den Bogen nochmal zurückzuspannen, zum Thema der Single. Sie beobachten diese Entwicklungen jetzt konkret bezogen auf Umweltbelastungen durch Mikroplastik ja bestimmt schon länger. Und wie schätzen Sie das denn ein? Wann ging das denn so los, dass Sie das wirklich dann in Sorge gebracht hat oder Sie heute zurückschauen mit Ihrem Wissen und sagen, da ist dann eine Entwicklung in Gang gekommen, die wirklich besorgniserregend ist? Und was mich dazu auch interessieren würde, denken Sie denn, der Höhepunkt der Belastung ist schon überschritten, also die Erkenntnis ist schon da, oder denken Sie, wir steuern noch drauf zu und es wird irgendwie noch immer mehr und immer mehr dem schnellen Markt unterworfen und dass wir noch gar nicht am Höhepunkt angekommen sind dieser ganzen Belastungen?
Ich hoffe, dass wir den Höhepunkt der Belastungen bereits überschritten haben. Ich sehe ja, wir sehen ja die Auswirkungen der Klimakatastrophe, das sind ja die Schatten der Vergangenheit, die uns da jagen. Das heißt, das sind die Konsequenzen aus dem Verhalten der letzten 50 Jahre und nicht von heute. Ich sehe, dass heute es breiter Konsens ist, dass sich die Dinge fundamental ändern müssen. Und ich sehe die Bereitschaft, auch hier regulatorisch einzugreifen und beispielsweise, um es konkret zu machen, einfach eine Norm zu erlassen für die Qualität von, ganz blöd gesprochen, Ackerfolie, um es mal ganz praktisch zu machen, um zu sagen, was muss die abhaben können, damit sie eingesetzt werden darf. Es gibt sogar heute schon Ackerfolie aus organischem Material, das einfach verrottet. Die kostet natürlich ein bisschen mehr, aber die zersetzt die einfach in ihre organischen Bestandteile wieder zurück. Ich weiß nicht genau, was das hier dann ist, Maisstärke oder sowas. Ich denke, es gibt da auf jeden Fall, ich bin kein Pessimist im Sinne von, dass ich denke, es gibt keine Lösung. Ich glaube daran, dass es Lösungen gibt. Die Frage ist, wie hoch der Preis sein wird, den wir zahlen müssen, auch in Menschenleben, bis diese Lösungen umgesetzt sind. Ja, also das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen. Insofern, ich denke schon, dass auch der Wandel disruptiv ist. Das heißt, dass es der Wandel passiert ja nicht so, dass man sagt, also langsam mal aussteigt, sondern es geht dann exponentiell los. Ich denke, dass keiner, der noch ganz bei Trost ist, heute auf die Idee kommt, sich ein Dieselfahrzeug zu kaufen, ein neues. Nur noch wenige, und da stellt sich dann genau diese Frage. Das heißt, hier werden wir sehen, dass die gewaltige Fahrzeugflotte allein von Deutschland jetzt sich erneuert und gerade heute war das eine Meldung in den Medien, dass 30 oder 32% plus, dass ein Plus gab von 32% bei der Zulassung von Elektrofahrzeugen in Deutschland im letzten Jahr. Und das ist ein gewaltiger Anstieg natürlich. Und wenn das jedes Jahr 30% sind, dann ist es eine exponentielle Kurve. Und deshalb denke ich, dass dieser Wandel schneller geht in jeder Hinsicht und dass radikalere Lösungen auch durchsetzbar sind. Dass einfach wir sehr schnell an einem Punkt sein werden, dass wir sagen, so passt mal auf. Private Fahrten mit Verbrennerfahrzeugen, mit fossilen Rohstoffen gibt's nicht mehr. Ende. Wir wissen, dass wir es nicht mehr machen dürfen. Es ist eigentlich jedem klar. Und es fehlt der politische Mut, das einfach auszusprechen und zu sagen, klar, es ist blöd, aber alles muss mal enden. Und bei jedem Wandel gibt es immer Friktionen. Und es ist nie gerecht und alles ausgleichend und das geht auch gar nicht. Man muss einfach das gesamte Wohl im Blick haben, muss einfach sagen, insgesamt für die Gesellschaft ist es besser, wenn wir das in Zukunft so machen oder so machen. Wir wissen alle, dass es für uns natürlich viel besser wäre, wenn wir nicht mehr auf der Fahrt zum Supermarkt Benzin verbrennen würden. Das ist doch völlig unbestritten. Also warum machen wir es nicht? Und natürlich hat es alles eine globale Dimension und die Argumente kennen wir alle. Sie wurden heute Morgen gerade wieder von Herrn Haseloff im Deutschlandfunk auch gesagt, es ist nur 1% der Weltbevölkerung, bla bla bla, aber ein wichtiges Prozent. Und was soll ich sagen? Wir werden Disruption durchstehen müssen. Wir werden einfach die Ungerechtigkeit durchstehen müssen, dass bei einem Wandel es nicht allen gleich leicht fällt und sollten uns darauf konzentrieren, dass wir da möglichst alle mitnehmen, aber beherzt diese Schritte gehen.
Haben Sie dazu an jeden und jede einzelne von uns nochmal einen Appell, was Sie uns nochmal knapp, kurz und knapp mit auf den Weg geben möchten?
Natürlich liegt es an uns, an jedem selbst, an seinen Lebensgewohnheiten und die Gewohnheiten zu ändern, ist immer das Schwierigste, man sagt immer so schön, es dauert 6 Wochen, um eine Gewohnheit zu ändern, aber 6 Wochen gehen auch rum. Man kann sich auch einfach angewöhnen, weniger Fleisch zu essen, viel weniger. Das ist ein Hauptproblem der globalen Ernährung, Und es ist auch ganz großartig, mit dem Fahrrad zu fahren, wenn das geht, oder mit der Bahn zu fahren oder zu Fuß zu gehen und sich da so ein bisschen zu entschleunigen, das einfach als etwas Positives zu sehen. Hat man gleich ein bisschen Fitness dabei. Das gilt nicht für alle, das gilt nicht für alle überall, aber jeder kann sich selbst ehrlich machen und das ist, was wir tun müssen. Wir müssen etwas machen, was gegen unseren Steinzeitinstinkt spricht, der nämlich ja sagt, lebe so, dass du möglichst wenig Energie verbrauchst, denn du könntest verhungern in deiner Höhle, wenn du nicht schnell genug Nahrung findest. Dieses Problem haben wir nicht. Wir werden nicht verhungern. Wir werden nur verhungern, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt machen. Das heißt, wir müssen uns selbst überwinden und jeder selbst muss sich die Frage stellen, wo ist bei mir der Schweinehund und was kann ich tun, um den in Schach zu halten? Das ist mein Appell.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für unser Interview. Dann danke ich Ihnen sehr, Ulrich Zehfuß, für die Zeit und für die interessante Bandbreite von der Landwirtschaft über die Musik bis zur Politik, die wir jetzt abgedeckt haben mit unserem Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Hendrich.